Teil 2 von 3 des KI-Summits zum Thema, wie verändert KI die Arbeitswelt. In diesem Part hörst du Selma Kujas. Selma hat ein paar Artikel für Personio geschrieben. Sie hat sehr interessante Ansichten auf das Thema. Sie hat als reichweitenstarke LinkedIn-Influencerin einen guten Draht in die Corporate-Welt, hat den Begriff KI-Burnout einmal mitgebracht und ins Spiel gebracht. Sehr interessant. Und sie berichtet, warum sich viele Unternehmen schwer damit tun, KI nachhaltig und auch schnell in ihre Prozesse zu integrieren. Viel Spaß mit dem Part von Selma.
Wir gehen jetzt über in den nächsten Part mit der lieben Selma.
Hallo, lieber Tim. Hörst du mich gut? Selma,
ich höre dich wunderbar.
Sehr schön. Super.
Ich habe die liebe Selma hier eingeladen für alle. Selma, wir kennen uns schon lange. 5 Jahre bestimmt mindestens, oder? 6? Mhm. Ich bin gerade nicht sicher. Auch persönlich viel, wenn du immer mal wieder zum Beispiel in Köln bist, immer auf Messen einen Vortrag zu halten zum Beispiel, immer wenn es sich anbietet, sind auch in einer Mastermind und ich schätze die Meinung von der Selma sehr, weil sie einerseits immer eine sehr starke Meinung hat, was mir unfassbar gut gefällt, andererseits aber wirklich immer eine sehr fundierte Meinung hat. Und Selma ist sehr erfolgreich auf LinkedIn, das heißt, falls ihr euch auch für die Themen Personal Branding, LinkedIn, Reichweite zum Beispiel interessiert, seid ihr bei Selma bestens aufgehoben. Und Selma hat auch einen guten Draht in, ich sag mal, die Corporate-Welt. Einerseits arbeitest du auch viel mit größeren Unternehmen zusammen, teilweise auch als Markenbotschafterin, hast viel Kontakt auch zu Angestellten, das auch nochmal eine Perspektive ist, die wir hier in meiner Zielgruppe natürlich nicht so unfassbar viel wiederfinden. Und die wollte ich unbedingt von dir hören und du hast ein paar richtig interessante Artikel zum Beispiel auch geschrieben für Personio mit ein paar sehr interessanten Impulsen. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir, Wahnsinn, müssen wir unbedingt hier besprechen. Dazu kommen wir alles gleich. Ich gebe dir auch gleich einmal das Wort. Soweit ich mich jetzt hier recht erinnere, wollte ich noch einmal kurz was zum Thema Webdesign auch mit uns teilen. Und in dem Sinne sage ich einmal vielen Dank erstmal, Selma, dass du hier übrigens dir die Zeit genommen hast und übergebe das Wort einfach mal an dich. Ich mache dich noch hier zum Co-Host, damit du auch deine Slides teilen kannst.
Vielen Dank. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich da dabei sein darf. Ich finde das mega wichtig, was du machst, Tim. Und auch mit den Umfragen, das ist viel, viel besser, wenn wir echte Daten haben, worauf wir dann unsere Erkenntnisse ziehen, als wenn wir irgendwas nehmen, was irgendwo gestanden ist und wir diese Validierung nicht haben. Ich bin gerade in Hamburg, war gestern Abend dann in Strive Awards und bin froh, dass das geklappt hat mit dem Internet. Falls irgendetwas ein bisschen wackelt, dann ist meine Internetverbindung. Ihr hattet vorhin das Thema wegen den Webdesignern und ich wollte da ganz kurz noch meine 2 Cents reingeben, weil ich dazu natürlich eine sehr klare Meinung habe, die wahrscheinlich vielen nicht gefallen wird. Und zwar, wenn es um das Thema Webseiten geht, sehe ich das genauso wie mit VHS-Kassetten. Ich gehöre zu einer Generation, die früher am Wochenende noch in die Videothek ging, um VHS-Kassetten zu holen, sich auszuleihen, um einen Film zu gucken. Das Ganze wurde dann abgelöst von einer DVD und heute sind wir jetzt beim Format Film, wo wir nur noch streamen. Und das Gleiche sehe ich mit Webseiten. Also für mich ist die Webseite heute ein Auslaufmodell, das, was die VHS früher war. Die Information, also aka der Film, der bleibt. Menschen werden immer Filme schauen, aber das Medium, wie sie diese Filme konsumieren, wird sich ändern. Und ich habe das Gefühl, bei Webseiten ist das genau gleich. Das heißt, die Information brauchen wir über Dienstleister, Angebote, Produkte, aber das Medium Webseite wird für mich obsolet. Ich kann es natürlich nicht garantieren, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich habe das Gefühl, wir werden früher oder später nur noch maschinenlesbare Inhalte haben, die dann von den KI-Systemen, KI-Chatbots genutzt werden. Und das ganze Menschliche, das Fancy, das Branding und das alles werden wir auf Social haben. Also es wird ein Zusammenspiel geben zwischen Social-Plattformen wie LinkedIn oder Instagram oder Meta plus maschinenlesbaren Inhalten. Und dieser Weg über die Webseite fällt weg, weil wir jetzt schon dieses Zero-Click-Verhalten haben von Userinnen und User. Das heißt, du gibst was in Google ein und du liest nur noch im KI-Modus. Daher an alle Webdesigner, Leute, also euch braucht es braucht die Beratung, aber ich denke, ihr müsst neue Kompetenzen haben, wie kann ich Daten von Webseiten maschinenlesbar machen? Welche Inhalte sind wirklich wichtig? Wie kann ich strukturierte Daten aufbereiten von meinen Kunden, damit sie auch in LLMs zitiert werden? Stichwort LLM-Zitate, da sprechen ja von GEO, Generative Engine Optimization. Das ist mein neuestes Steckenpferd. Und darüber werde ich dann auch an den KI Days von Felix Beilharz in Köln sprechen. Das war nur so ein kleiner Schwenker in die Welt der Webdesigner.
Vielen Dank, ist auch richtig eine sehr interessante Perspektive, um da auch nochmal kurz meinen Senf dazu zu geben. Denn es ist, das können wir natürlich bei uns allen wahrscheinlich beobachten. Wie oft google ich tatsächlich noch? Nicht mehr so sonderlich häufig. Die meisten Probleme, Fragen beantworte ich dann mit den Suchmaschinen und die empfehlen dann vielleicht auch mal jemanden. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Webseite als Informationshub irgendwann abgelöst wird und durch irgendeine Art anderes Medium oder auch über die Social-Media-Kanäle, hast du ja zum Beispiel auch schon mal gesagt im privaten Gespräch, dass viel von dem, was auf LinkedIn postest, zum Beispiel auch für Google relevant ist und dementsprechend dann du empfohlen wirst. Also vielleicht brauchst du einfach irgendwann eine andere Strategie als eine Webseite. Das heißt aber nicht, dass das Berufsfeld komplett wegfällt. Es ändert sich aber vielleicht sehr stark.
Spannende Definitiv. Also Ansicht, ja. Das, was du gerade angesprochen hast, das ist tatsächlich so. LinkedIn und Reddit sind die meistgenannten Quellen in LLMs. Und ich habe dazu, setze ich gerade in den Chat, für die, die es interessiert, die können sich dann mal in einer ruhigen Minute diese Studie durchlesen, dass das tatsächlich so ist, dass, ja, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Und dahin bewegen wir uns mit KI-Modellen.
Spannend, vielen Dank.
Gut, dann war ja das Thema Arbeitswelt, KI. Ich bin so ein Kind, KI-Kind erster Stunde. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den 30. November 2022, wo ich das erste Mal mit Chatty gechattet habe und ich hatte dieses Gefühl, es war so zwischen extremer Begeisterung und wirklich ja auch ein bisschen so großem Respekt, was passiert hier, als ich das erste Mal mit einem Chatbot gechattet habe. Es war so ähnliches Gefühl wie, keine Ahnung, es war das 96, 97, wo ich das erste Mal ins Internet mich eingewählt habe mit dem Modem. Ich wusste, da passiert was Riesiges, aber das Ausmaß konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich denke, viele von euch hier und auch viele Unternehmen, viele Angestellte, wir alle haben eigentlich keine Ahnung, was uns da erwartet. So groß ist das Ding. Und ich finde es super wichtig, dass es so Formate gibt, wie du jetzt hier anbietest mit Lea, wo wir austauschen können, ja, verschiedene Perspektiven. Ich spreche jetzt hier so ein bisschen aus der Sicht der Unternehmen als Organisationen und auch aus Sicht der Angestellten, weil ich sehr viel immer noch auch Fach- und Führungskräfte begleite, wie sie sich auch zukunftsfähig aufstellen können mit ihren Kandidatinnen und Kandidatenprofilen. Jetzt mal eine kurze Frage in den Chat. Wer von euch hat mit Organisationen zu tun, ist im B2B, vielleicht Führungskräfte-Coachings oder Begleitung von eben Karriereberatung etc. Also wer hat so Touchpoints? Ah, hallo Susanne, schön, bist du da? Da kennen wir uns. Okay, also wer ist so vielleicht auch eben Leadership Coach, Führungskräfte Coach, Team Building Trainings?
Habe also ich doch erfahrungsgemäß viele eigentlich in meiner Zielgruppe. Okay. Führungskräfte Training, also immer häufig bei mir in den Q&A Calls. Also da war ich ausgemistet, das ein paar, ja.
Sehr gut. Weil, also viele von euch wissen das und ihr werdet das wahrscheinlich auch noch bemerken. Es ist erstaunlich, wir dachten alle so, ja, KI, let's go. Und Unternehmen sparen extrem viel Geld, Personalkosten. Wir haben in deiner Umfrage gesehen, dass doch einige Personen ihren Job verloren haben. DevOps-Teams, Programmierer etc. Und das ist tatsächlich ja, the state of being. Ich habe euch da ein paar Daten mitgebracht, ein paar Auswertungen, Studien, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich möchte das gerne so ein bisschen aus zwei Perspektiven beleuchten. Einerseits die Perspektive der Organisation, des Unternehmens, aber andererseits eben auch der Fach- und Führungskräfte auf dem Jobmarkt. Gebe mal meinen Bildschirm frei, weil ich dazu auch mehrere Artikel geschrieben habe, zum Beispiel eben auch für Personio. So. Es gibt eine Studie, ich habe es jetzt eben auf die Schweiz, weil ich eigentlich in Zürich bin, in der Schweiz, mich mit dem Schweizer Arbeitsmarkt beschäftige, natürlich auch mit dem Deutschen, aber Fokus auf Schweiz, habe ich mal so eine Studie herausgesucht gehabt von der ETH Zürich. Und da ging es darum, welche Berufe spüren aktuell den größten Impact. Und ihr seht da, dass ganz klar bei den Berufen eben Programmierer, JournalistInnen, ÜbersetzerInnen, Marketeer, also oder generell gewisse IT-Bereiche, die haben wirklich so jetzt ein Problem, also ein Stellungsbesetzungsproblem. Wir haben 27% mehr Stellensuchende als vorher. Und gerade die Blue-Collar-Jobs, also Blue-Collar nennt man die Personen, die Arbeitsgruppen, die eben so handwerklich tätig sind, also Reinigung, Handwerk, Baugewerbe, die werden sich noch lange, lange keine Sorgen machen müssen um ihre Stellen. Und vielleicht für die, die auf LinkedIn regelmäßig im Newsfeed lesen, also ich merke es besonders in den letzten 3 bis 4 Monaten, sehe ich viel, viel mehr Personen, die händeringend nach einem Job suchen. Also eben in diesem White-Collar-Bereich, das heißt InformationsarbeiterInnen und Arbeiter, besonders im Marketing sehe ich sehr viele Personen, die keine Jobs mehr finden. Ich sehe ganz viele Personen auch im HR, was eigentlich in erster Linie ein Widerspruch ist. Aber gerade weil wir in einer Wirtschaftskrise sind, viele Unternehmen Stellen abbauen, braucht es HR und Recruiting nicht mehr. Ich habe einige Bekannte in meinem Netzwerk, die Recruiting-Agenturen haben, die jetzt insolvent gehen, weil sie keine Mandate mehr bekommen. Interessant ist auch, dass eine MIT-Studie herausgefunden hat, dass 95% der Generative AI-Projekte, also der KI-Projekte, im Moment keinen messbaren Return on Investment kreieren. Also wir haben überall diese Heilsversprechen, dass KI extrem viel Ressourcen einspart. Und mit Ressourcen sind wir immer Human Capital, Kosten, die eingespart werden, Produktivität, die gesteigert wird, etc. Aber die Realität sieht ganz, ganz anders aus. Wir haben eben die meisten Unternehmen, die jetzt in KI-Transformationsprojekte investieren, werden noch lange kein Return on Investment spüren. Und das ist nicht mal so sehr ist oder die KI, die noch nicht gut genug ist, sondern dass der Grund, warum dieser Return on Investment ausbleibt, sind die Menschen. Und im Moment ist es so, es gibt ein Riesendefizit an KI-Kompetenz in Unternehmen. Es gibt große, große Defizite in Prozesse. Also die Unternehmen sind, je größer das Unternehmen, desto schwerfälliger die Prozesse und desto schwieriger ist es, ja, dort dynamisch zu reagieren auf das, was gerade geschieht. Ich meine, ihr habt es von Tim und Lea gehört, Mission KI, alle gefühlt wöchentlich gibt es ein neues Tool, gibt es einen neuen Workflow. Und stell dir mal vor, wie das ist bei großen Organisationen. Also die sind viel zu starr für diese dynamische Welt. Und wir haben ein großes, großes Problem oder eine große Herausforderung, dass die Führungskultur nicht dem entspricht, was es jetzt benötigt. Stichwort New Work oder New Leadership. Also das Problem sitzt in dem Sinn nicht im Serverraum von der KI-Transformation in Unternehmen, sondern es sind die Menschen. Und allen voran ist jetzt HR extrem gefordert, diese Transformation zu begleiten. Und wenn du jetzt eben ein Consultant bist, Berater für Transformation, für Change Management, für HR, für Führungskräfte-Coaching, hast du eine Riesenchance, wirklich absolut Riesenchance, dich zu positionieren, dass du eben Unternehmen unterstützt bei der Bewältigung dieser Transformation, weil ich habe das Gefühl, das ist die größte, ich sage nicht mal, es ist eine Transformation, für mich ist es eine Revolution. Das heißt, wie damals die Dampfmaschine, das sind so tiefgreifende Veränderungen, das verstehen wir alle noch gar nicht. Und ich sehe daher sehr, sehr viele Chancen, dass wir als Dienstleister, als Beraterinnen, als Coaches da ja wirklich euch richtig einnerdet, wie kann man die Menschen befähigen, diese KI-Revolution eigentlich zu überstehen. Ich würde das Ganze noch aus Sicht der Angestellten anschauen und auch da habe ich einen Artikel darüber geschrieben für das Personal Schweiz Magazin, das ist ein Schweizer HR-Magazin. Ich behaupte, es wird bald eine Epidemie an Burnouts geben, die KI-Burnouts, weil für mich ist künstliche Intelligenz auch ein Burnout-Beschleuniger. Das heißt, wir haben die Angestellten, die noch produktiver sind, die noch mehr leisten können durch KI. Und hab da gerade mein Ding verloren, die noch mehr leisten können durch KI und daher einfach ausbrennen, weil sie am Ende des Tages nicht davon profitieren. Das heißt, nur die Unternehmen profitieren, indem dass sie Prozesse optimieren, indem dass sie Zeit sparen, aber der Mitarbeiter selbst, der bekommt nur noch mehr To-Dos, wird komplett überfordert und ich könnte mir vorstellen, dass es hier dieses Sabotage aus Selbstschutz, dass es eine aktive Verweigerung gibt von Mitarbeitenden, KI auch zu implementieren. Warum? Für mich hat jede Medaille eine Kehrseite und Unternehmen sind extrem gefordert, aufzupassen, dass diese KI-Revolution, dass nicht nur sie davon profitieren, sondern dass eben auch Mitarbeitende da mitgenommen werden. Und das öffnet ganz, ganz große Fragen. Tim hat es vorhin angesprochen mit dem Value-Based Pricing. Das heißt, KI, also diese Ressource Zeit verliert an Wert. Wenn jetzt jemand schon anfängt, Preise zu drücken, weil das Argument dann ist, ja, hast du mit KI gemacht, also ist es nur noch ein Viertel von dem Wert. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und bei den Angestellten ist es genauso. Also diese 40-Stunden-Woche ist für mich ein Relikt aus dem Industriezeitalter, wenn wir eben mit KI schneller werden, besser werden, effektiver werden. Und jetzt geht es darum, was macht das Unternehmen mit dem Produktivitätsgewinn? Ist es nur einseitig und der Umsatz steigt des Unternehmens, aber die Mitarbeitenden werden verheizt? Oder sagt das Unternehmen, okay, wir sind jetzt viel produktiver, schaffen mehr in weniger Zeit, also machen wir aus einer 40-Stunden-Woche eine 30-Stunden-Woche, weil Zeit nicht mehr der Faktor ist, der gemessen wird. Das sind so, wie soll ich sagen, Gedanken von mir. Das ist jetzt nicht eine Studie oder so, aber wenn ich so 1+1 zusammenzähle, dann sehe ich am Horizont eben so ein KI-Burnout, so eine ganze Epidemie, die überschwappt. Ich bin jemand, ja,
Entschuldigung, dass ich einhaken möchte, weil ich diese Thematik so unfassbar interessant finde. Also einmal erstmal bis hierhin schon mal vielen Dank, weil ich finde, das sind jetzt so zwei super spannende Erkenntnisse drin, die ich auch nochmal kurz hier unterstreichen möchte. Einerseits dieser Gedanke, das Problem sitzt nicht im Serverraum, also es gilt jetzt, das Problem KI zu implementieren in großen Unternehmen, ist jetzt nicht zwingend eine Frage des KI-Tools. Das kann man ausrollen, der Wille ist quasi da, diese Tools zur Verfügung zu stellen, das zu machen, aber es scheitert an der menschlichen Umsetzung. Also irgendwie viele wissen, ja, wir wissen irgendwie, das ist schon irgendwie wichtig, wir sollten damit arbeiten, aber wie denn jetzt eigentlich? Das sehe ich jetzt häufig, das möchte ich mal kurz unterstreichen, hier nochmal hervorheben, das ist eine super spannende Erkenntnis. Und zweitens, das war auch, als du diesen Artikel gepostet hattest bei unserem Slack-Channel, wo Lea und ich dann auch sofort sagten, das ist ja spannend. Das ist richtig spannend. Von der Perspektive haben wir es noch gar nicht betrachtet. KI als Burnout-Beschleuniger. Was damit ja gemeint ist, wie Selma schon sagte, genau ist, der Einzelne hat immer mehr Fähigkeiten quasi, kann immer mehr erledigen. Und ich glaube, Lea und ich haben da auch direkt so positiv darauf reagiert, weil wir uns auch so ein bisschen ertappt gefühlt haben, weil wir das auch schon merken. Also ich kann gleichzeitig so viel erledigen wie noch nie zuvor und ich bin ja wirklich sehr KI-affin und würde mir auch zumuten, dass ich das ganz gut hinbekomme und die Tools richtig bediene und produktiv damit arbeite. Gleichzeitig bekomme ich so viel erledigt wie noch nie zuvor. Ja, und zur gleichen Zeit ist es aber auch so, dass es schon auch eine Art Erschöpfung ist und paradoxerweise die To-Do-Liste irgendwie nicht kürzer wird. Weil jetzt denkst du dir ja, okay, jetzt kriege ich das Projekt X deutlich schneller über die Bühne. Projekt Y auch. Also fange ich jetzt an, ein Buch zu schreiben. Und auf einmal hast du deinen gesamten Arbeitsalltag, den du vorher hattest, plus Projekte, die vielleicht schon ein bisschen länger bei dir in der Schublade liegen und wo du jetzt denkst, jetzt gehe ich die auch an.
Ist genauso, wie du sagst, ja.
Genau. Und ich glaube, wie gesagt, Lea und ich haben so ein bisschen ertappt gefühlt, weil auch Lea und ich zum Beispiel in Planung dieses Summits haben uns, kam auch ein, zweimal so der Gedanke, ja, puh, haben wir echt viel zu tun. Ich muss doch so viel machen für Mission KI und gerade steht noch meine neue Homepage an und das Buch muss geschrieben werden und dieses und jenes. Also da haben wir uns auch so ein bisschen ertappt, okay, wir machen gerade so viel wie noch nie zuvor, obwohl wir eigentlich so befähigt sind wie auch noch nie zuvor und theoretisch auch einfach super viel mehr Zeit zurückgewinnen könnten. Aber zum Beispiel, wie wir jetzt sehen, zumindest jetzt Stichprobe Lea und mir, ich kann jetzt für uns beide sprechen, die übrigens sich jetzt vorhin verabschiedet hat, weil ihr habt ja gesehen, Lea ist krank. Ich habe ihr gesagt, geh dich auskurieren, das nur so nebenbei. Stichprobe Lea und ich. Wir merken, wir arbeiten halt tendenziell mehr, obwohl wir theoretisch viel produktiver sind. Und deshalb fand ich das so spannend, diesen Begriff KI als Burnout-Beschleuniger.
Also es geht mir nicht anders, Tim. Ich glaube, gerade für DienstleisterInnen im Bereich Resilienz, Burnout-Prophylaxe, Mitarbeitergesundheit. Also es gibt so viele neue Angebote, die ihr entwickeln könnt. Und macht das, weil ich sehe das täglich, dass der Bedarf da ist von Unternehmen, aber auch von Fach- und Führungskräften. Ich habe auf LinkedIn eine Umfrage gestartet, weil auch in Vorbereitung auf heute, weil es mich interessiert hat, wie sieht eigentlich das wirklich aus? Ich wollte mal den Puls fühlen und da habe ich dann eine Umfrage gemacht an alle Angestellten. Welcher Impact hat die KI-Transformation auf dich und deinen Job? Fühlst du dich entspannter? Fühlst du dich gestresster? Oder weder noch alles gleich? Schreib gerne mal in den Chat A, B oder C. Was denkst du, haben die meisten angewählt? Die meine Umfrage gesehen haben, die wissen natürlich, was das Ergebnis war. Also wir haben B, eigentlich fast alle bisher B. Genau, also noch niemand hat A geschrieben.
Sehr B-lastig, ja, die allermeisten.
Ja, sehr B-lastig. Okay, also, Hammelwirbel, es ist ganz anders gekommen als erwartet und vorher, ich habe natürlich Claude auch noch befragt, habe die gleiche Frage gestellt und habe Claude auch gesagt, Herr Bott soll bitte auch eine Recherche machen und er kam da auf die Antwort, 55% werden wahrscheinlich sagen, ich bin gestresster und hat dann auch noch die Studien zitiert, auf Basis dessen diese Antwort rausgekommen ist. Und ich fand das AOK-Fehlzeiten-Report sehr interessant, das dritte, dass fast die Hälfte der Deutschen unter digitalem Stress leidet. Und meine Umfrage hat was ganz anderes ergeben. Und zwar haben bei mir 48% gesagt, ich bin entspannter. Nur 14%, die seien gestresster und 36% weder noch. Was schließe ich daraus? Das ist natürlich eine kleine Gruppe, diese 135 Stimmen, aber es gibt da so ein paar Biases. Erstens mal würden wahrscheinlich Personen, die gestresster sind, weniger angeben, dass sie gestresster sind, weil das auch irgendwo durch so ein, wie soll ich sagen, eine Hemmung ist, zuzugeben, dass man gestresster ist. Die, die sagen, sie sind entspannter, das ist für mich ein Hinweis, dass ganz, ganz viele Unternehmen noch meilenweit von dieser KI-Transformation entfernt sind. Einerseits gibt es viele Verbote in Unternehmen, gewisse KI-Tools zu nutzen, aus Sicherheitsgründen. Und andererseits denke ich, dass eben noch gar nicht so viel das in ihren täglichen Aufgaben einbinden können. Also vielleicht mal irgendwie eine E-Mail schreiben mit KI, okay, ja, das macht entspannter. Aber jetzt so diesen großen Impact, wo ein ganzes Jobprofil sich ändert durch KI, ich glaube, das ist noch in den wenigsten Unternehmen vorhanden. Also das hat mich ziemlich überrascht. Hier nochmal so ein bisschen der Vergleich. Cloud versus Realität, Studien versus jetzt meine LinkedIn-Bubble aus meinen Followern. Und das habe ich sehr, sehr interessant gefunden, dass das ja halt, glaube ich, an vielen Orten noch nicht angekommen ist. Mir persönlich, ja, was du noch zu sagen, Tim?
Mir fällt da gerade eine Sache ein. Mhm. Also erstmal wahnsinnig spannend, weil es jetzt auch so eine Diskrepanz gibt. Und du sagtest ja zum Beispiel auch, könnte daran liegen, dass man es vielleicht nicht zugeben möchte. Könnte aber auch daran liegen, dass zum Beispiel die Implementierung bei den Unternehmen einfach auch noch nicht weit genug vorangeschritten ist. Und ich habe mich dann trotzdem einmal gefragt, warum sagt jemand vielleicht entspannter? Und ich will einfach nur meine Gedanken äußern. Könnte ja sein, dass seitens des Unternehmens noch nicht viele Anforderungen oder Erwartungen an die Person gestellt werden. Vielleicht die Person selbst aber schon so im Privaten mit KI vielleicht viel hantiert oder selbst mit KI hantiert und Aufgaben aus ihrem Job eigenständig mit der KI vielleicht schneller, einfacher erledigen kann, ohne großen Erwartungsdruck vom Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist das auch so, ja, dass sie halt denken, ich mache gerade diese Aufgaben. Seitens des Unternehmens gibt es aber noch keine große Erwartungshaltung. Vielleicht, weil es einfach ein viel zu großer Tanklaster ist, der erstmal gewendet werden muss, weil das alles implementiert werden muss. Könnte ja aber sein, dass die einzelne Person schon halbwegs versiert mit KI ist und ihre eigenen Aufgaben schneller erledigen kann. Vielleicht. War so jetzt jedenfalls mein Gedanke auch.
Was sicher auch noch mit reinspielt, ist, dass KI-Projekte in Unternehmen eigentlich auch von der Führung angestoßen werden. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Führungskräfte, die keine Ahnung haben von KI. Also du hast ja auch diesen AI-First-Approach. Das heißt, ich überlege mir zuerst, wie kann ich meine Aufgabe mit KI oder mit Hilfe der KI umsetzen? Und ich glaube, vielen Führungskräften fehlt es hier an Wissen. Also auch hier für mich geht eine Tür auf für neue Dienstleistungsangebote. Du wirst KI-Flüsterer einer Führungskraft. Also das fände ich ein mega gutes Geschäftsfeld und da würdest du ganz sicher Kunden finden. Ich fand die Erkenntnisse auch sehr spannend, zeigt mir, dass doch ja vielleicht auch die LinkedIn-Bubble da noch ein bisschen anders tickt. Ich habe hier noch einen Test gemacht. Es ist ja der neue ChatGPT-Bildgenerator rausgekommen vor ein paar Tagen und ich bin einfach einerseits geflasht, andererseits schockiert. Ich habe mit einem Prompt: Mach aus meinem Selfie ein High-End-Vogue-Fotoshooting. Das Ergebnis erzeugt, was man vor ein paar Monaten noch mit 100 Iterierungen auf Midjourney oder Gemini machen musste, dass es fotorealistisch aussieht, der Stil und so. Also das steht für mich so sinnbildlich, dass wir nur noch mit einem Prompt, mit einem ganz kurzen, einen unfassbar guten Output kriegen. Plus, dass sich wirklich alle FotografInnen oder alle aus dem Marketing echt überlegen müssen, wie kann ich mein Angebot aufwerten, sodass Kunden immer noch zu mir kommen, immer noch bei mir kaufen. Ich muss mehr bieten, als was eine KI fähig ist. Und das wird auch für Angestellte gelten. Ich habe hier noch als letzte Folie eine Übersicht erstellt, wie ihr als Dienstleister, Business Coaches, Berater von KI-Chatbots empfohlen werdet, weil ich davon überzeugt bin, dass in Zukunft die sichtbar sind in LLM-Trainingsdaten, dass das auch die Personen sind, die mehr Anfragen bekommen. Und wenn du diese Übersicht, dieses Cheat-Sheet haben möchtest, dann schreib mir gerne auf LinkedIn eine Nachricht. Ich habe ein PDF dazu, das ich sehr, sehr gerne verteile. da wären wir auch ein bisschen beim Stichwort Personal Branding, dass egal, ob du angestellt bist oder Dienstleisterin bist, du wirst nicht drum herum kommen, in dein Personal Branding zu investieren, weil Lea hat es vorhin auch schon angetönt, so viele Dinge wird die KI übernehmen können, das können wir nicht aufhalten. Aber wenn ich so schaue, warum kommen Kunden zu mir? Die kommen zu mir, weil ich mit ihnen sehr viel an ihrem Mindset arbeite, wenn es um Sichtbarkeit geht, auch in Unternehmen. Ich unterstütze ja Unternehmen beim Aufbau von Corporate Influencer-Strategien. Das betrifft die Mitarbeitenden. Das ist was anderes, wenn ein Mensch dir diese Begeisterung weiter rübergibt, dich motiviert. Das kann eine KI nicht, weil wir wissen, es ist nicht echt. Wenn irgendwie ChatGPT dir Komplimente macht, du weißt, hey, es wurde so eingestellt, to people please. Aber wenn ein Mensch, wenn du als Dienstleister deine Kundinnen und Kunden emotional berühren kannst, dann wirst du immer ein Geschäftsmodell haben.
Absolut. Vielen, vielen Dank. Erstmal einmal ganz kurz auch der Aufruf, falls ihr noch Fragen habt, zum Beispiel an Selma, stellt ihr auch gerne in den Chat. Und ich möchte in der Zwischenzeit einmal, also erstmal, ich fand das Fotoshooting, das Bild, Wahnsinn. Also das hat man ja gar nicht wiedererkannt. Und nochmal, das war ja jetzt ein ganz einfacher Prompt, einfach nur gesagt, mach ein gutes Foto quasi daraus mit einem bestimmten Stil, Vogue-Fotoshooting und ein Selfie mitgegeben und das Ergebnis war ja stunning. Unglaublich. Kann man jetzt auf Anhieb echt überhaupt nicht erkennen, dass das KI war. Und das, was du dann gesagt hast, zum Beispiel Fotografen müssen sich neu aufstellen. Das möchte vielleicht eine, oder sich vielleicht auch das Thema, sein Berufsfeld weiterdenken. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, ein kleines Beispiel. Ich war zu Beginn des Jahres, Januar, Februar, auf Chiang Mai, Thailand. Und ich wollte dort auch ein Fotoshooting machen, weil ich die Kulisse nutzen wollte, weil es immer eine andere Emotion transportiert und so weiter. Ich habe dann dort eine Fotografin beauftragt und muss sagen, die Fotos, ich habe zwar schon mal bessere Fotos bekommen, aber die Art und Weise, wie die Fotografin gearbeitet hat, fand ich grandios. Und mir ist dann nachher auch bewusst geworden, sie hat viel mehr gemacht, als einfach nur eine Fotografin zu sein. Warum? Was hat sie gemacht? Sie hat mit mir im Onboarding besprochen und nachgefragt, welche Storylines ich erzählen möchte in dem Fotoshooting. Was meinte sie damit? Das heißt, sie hat sich Gedanken darüber gemacht, Tim, wie tritt deine Marke eigentlich auf? Welche Emotionen möchtest du eigentlich bei deinen Leserinnen und Lesern eigentlich wecken? Das hat sie als Storyline betitelt. Und ich gebe euch zwei Beispiele. Ja, zum Beispiel einmal Expertenautorität-Storyline im Sinne von, wir wollen Fotos schießen, die deutlich machen, dass ich Meinungsführer bin, dass ich zum Beispiel eine Meinung rausgebe und andere einen Plan von mir erwarten, ja, dass ich eine Meinungshoheit quasi habe. Also dieses Expertenframing. Eine Storyline. Eine andere Storyline wäre zum Beispiel das Thema der Freiheit, der Unabhängigkeit. Dass ich das verkörpern möchte in meinem Leben, in meinen Fotos zum Beispiel auch, weil das meine Zielgruppe auch anstrebt zum Beispiel. Ein freies, unabhängiges Leben. Und das würde sich dann zum Beispiel übersetzen in Fotos mit Palmen, vielleicht etwas leichterer Kleidung, ja, jetzt nicht irgendwie mit Sakko, ohne aber irgendwie so digitale Nomaden-Vibes zu machen, sondern hochwertig, weshalb wir dann zum Beispiel besprochen haben, dass wir wirklich eine schöne Villa mieten als Fotoshooting-Location, dass wir nicht irgendwie an den Strand gehen und da was machen, das ist dann vielleicht sieht ein bisschen zu billig aus. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen diese Storyline haben, also mieten wir zum Beispiel diese Villa. Und Tim, ich habe mal 5 Villen rausgesucht, die sich dafür eignen würden. Und hier ist noch eine andere Location für die Storyline-Experte. Und das hat mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt. Das habe ich so bei einem anderen Fotografen noch nicht gesehen. Also ich bin wirklich in dieses Fotoshooting reingegangen, total voller Vorfreude, weil ich gedacht habe, die hat wirklich einen Plan. Die hat sich richtig Gedanken gemacht. Und ich bekomme hier nicht nur Fotos, ich bekomme hier eine neue Außenkommunikation. Ich bekomme hier eine neue Brand. Ich bekomme hier ganz neue Gefühle, die ich mit meiner Brand vermitteln kann. Und das fand ich richtig smart und auch nochmal so weitergedacht. Das war jetzt nicht nur eine einfache Fotografin. Ne? Die hat sich wirklich Gedanken um meine Brand gemacht und da wirklich eine Brand-Identität mit mir weiterentwickelt. Fand ich wahnsinnig gut. Und selbst wenn die jetzt die Fotos selbst gemacht hätte, selbst sie wäre jetzt talentierte KI-Creatorin gewesen, wenn diese Storyline sie mit mir gemacht hätte, sie wüsste ja am Ende des Tages trotzdem, was für Fotos ich dann nachher brauche. Ja? Ich gehe immer noch zu meiner Designerin, ganz klar, werde ich auch lange Zeit tun, weil sie weiß, welche Emotionen wir transportieren möchten und wie diese Emotionen wahr werden können in den Designs. Zum Beispiel. Die Designs, schöne professionelle Designs zu erstellen oder des Fotoshootings zu machen oder Fotos zu generieren, das kriege ich jetzt auch mit KI hin. Aber die Gedanken, die dahinter stecken, welche Storyline brauchen wir, wie müssen wir dich überhaupt in Szene setzen, das kann ich nicht ersetzen. Ich weiß ja auch, selbst wenn die KI was vorschlägt, ich kann das ja gar nicht beurteilen, ob es wirklich richtig gut ist. Das wollte ich einmal mit hinzufügen, so als kleines Beispiel.
Da noch gerade im Chat, ob es da noch ein paar Dinge gibt. Ich hatte da vorhin was gelesen von Chrissy. Das Problem in vielen Firmen ist auch das Thema KI und Datenschutz. Da darf die KI gar nicht den Überblick über alle Vorgänge haben. Das ist absolut true. Und die erste Reaktion von vielen Unternehmen, die ich so mitbekomme, ist gerade mal einfach ein Verbot, ein kategorisches Verbot, was auch total kontraproduktiv ist in meinen Augen, weil es ist nicht entweder schwarz oder weiß, sondern ein sowohl als auch.
Dann haben wir hier noch einen kleinen Erfahrungsbericht. Bei meinem Mann ist es so, dass Führungskräfte auf die Nutzung von KI bestehen und es auch selbst nutzen und dann das ganze Team die Fehler und der KI ausbaden muss. Okay. Selma, vielleicht gehen wir auch nochmal kurz rein ins Thema LinkedIn, Personal Branding, stehst du ja auch für, sagen wir auch ganz viel. Leute, investiert jetzt auf jeden Fall in euer Personal Branding. Soll bedeuten, dass ihr eine Marke werdet, als Mensch erkennbar werdet. Und da ist Selma auch die Ansprechpartnerin Nummer eins für. Das heißt, vielleicht für alle diejenigen, die auf Social Media, vor allen Dingen auch von Instagram, LinkedIn unterwegs sind, was würdest du jetzt den Personen raten, hier um Personal Brand aufzubauen? Was ist vielleicht gerade auf LinkedIn, wie wird das Thema vielleicht auch da gerade bespielt?
Ja, also es ist ganz klar, dass ihr ohne Content Marketing natürlich viel, viel länger haben werdet, um eure Personal Brand aufzubauen. Das ist absolut für mich ist ein No-Brainer. Jeder Auftrag, jeder Kunde hat euch gefunden oder ist gestartet wegen eurer Sichtbarkeit. Und ich persönlich, ich bin halt großer Fan von LinkedIn. Ich weiß, ich habe dich, Tim, einfach noch nicht dazu gesiegt, mal LinkedIn eine Chance zu geben, wer weiß. Vielleicht irgendwann mal jetzt, wo du weißt, dass 95% der Zitate in LLMs von LinkedIn und Reddit stammen. Vielleicht ist es ein Argument. Auf jeden Fall macht das ganz, ganz viel Sinn, dass ihr, wenn ihr Content macht, dass ihr euch bewusst seid, dass alles, was ihr auf LinkedIn postet, wie ihr euch zeigt, auch Kommentare, auch eure Profilinhalte, das alles fließt in die LLM-Trainingsdaten. Das ist Google-indexiert. Ihr könnt es prüfen, wenn ihr euren Namen eingibt in Google und ihr ein LinkedIn-Profil habt, dann wird das erste oder zweite Ergebnis sein, das auftaucht. Das heißt, LinkedIn gehört ja Microsoft und hat auch eine gewisse Autorität, eine Hoheit, Datenhoheit. Und das ist auch der Grund, warum diese ganzen Daten in die LLMs reinfließen. Was ihr einfach tun müsst, ist das, was ich Trust-Content-Formel nenne. Ich habe für mich, also nach 2.500 LinkedIn-Posts, herausgefunden, welche Art von Content mir nicht nur Reichweite bringt, weil die ist gut und recht, aber mit dem kann ich meine Miete auch nicht zahlen, sondern ich brauche ja Kundenanfragen. Und welche Art von Content auf LinkedIn bringt mir tatsächlich Kunden? Und das ist für mich eben diese Trust-Formel, also Thought Leadership. Das kennt man auch unter dem Begriff Vordenker, Vordenkerin, wo ihr wirklich Experteninsights teilt. Dann Real Life, also das R im Trust ist für Real Life. Ihr müsst euch authentisch zeigen, verletzbar auch. Ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in Hamburg und habe extrem unter Flugangst gelitten die letzten 10 Jahre und bin jetzt Dienstag das erste Mal geflogen seit 10 Jahren. Ich habe einen Post dazu gemacht. Ich habe darüber geschrieben, hey, ich bin ein Mensch und ich habe halt meine Ängste und ich habe jetzt das überwunden. Einfach auch zeigen, dass ihr ja relatable seid. Also nicht dieses Hochglanz, dieses Perfekte, sondern eben real life, authentisch zeigen. Dann braucht es auch diese Einblicke in euren Arbeitsalltag, wie ihr mit Kunden arbeitet, wo ihr euch weiterbildet, an welchen Messen ihr seid, dass Menschen einfach dieses Vertrauen von euch spüren, weil am Ende des Tages, ich glaube, du hast es auch schon in deinem Newsletter oder irgendwo gesagt, Tim, people buy from people who they know, like and trust. Das ist ein Zitat von Bob Burke. Menschen kaufen von Menschen, wenn du ihnen sympathisch bist, sie dich kennen, also mit Repetition, immer wieder sehen, immer wieder Posts und das dann eben zu Vertrauen führt. Das ist eigentlich die Formel, um sichtbar zu sein. Und für mich geht es eben nicht nur um Sichtbarkeit, sondern um authentische Sichtbarkeit. Also nicht dieses perfekte, also meine besten, viralsten Posts auf LinkedIn mit 500.000 Views, da bin ich nicht mal drauf. Da siehst du meinen Kopf nicht. Da geht es wirklich um die Botschaft. Da geht es um die Message, die Vision, die du daraus gibst, die Art und Weise, wie du ja deine Wunschkunden auch unterstützen möchtest. Das ist für mich so gutes, effektives Personal Branding. Plus, ich muss dann noch hinzufügen, es findet nicht nur digital statt. Gerade dieses EAT-Modell, also EAATT, das seht ihr auf diesem Geostrategie-Leitfaden. Es geht es auch darum, wirst du von anderen zitiert? Also kommst du auf den Webseiten von anderen Personen vor, in Fachartikeln? Bist du irgendwie auf Bühnen unterwegs? Also das alles spielt in dieser neuen KI-Zeit mit, dass du nicht nur auf deiner Webseite oder nicht nur auf einem Social-Media-Portal vorkommst, sondern auf ganz vielen verschiedenen von anderen zitiert wirst. Yeah. Mehr Zitate, desto glaubwürdiger wirkst du. Und wer das wirklich interessiert, nächsten Dienstag habe ich nochmal ein Webinar zu dieser Trust-Content-Formel. Da könnt ihr sehr, sehr gerne auch reinschneien.
Eine Content-Strategie ist definitiv etwas, was ich auch unabhängig von KI, aber jetzt auch mehr als jemals zuvor euch allen ans Herz legen möchte. Vor allen Dingen auch eine mit einer, ich sage das immer so gerne, mit einer scharfen Zunge. Da gibt es immer ein schönes, sagt der Brite, Sharp Tongue, eine scharfe Zunge zu haben. Das mag ich auch an Selma so, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt klar heraus ihre Meinung und die ist trotzdem immer auch sehr fundiert. Und das würde ich euch auch allen ans Herz legen, denn das ist am Ende des Tages auch etwas, was nur ihr leisten könnt und eine KI nicht. Die kann euch nette Informationen rausgeben, aber Menschen folgen eben auch gerne Menschen. Wir werden das auch noch alles verlinken. Im Nachgang bekommt ihr noch eine E-Mail mit den Ressourcen, zum Beispiel mit den Blogartikeln, die hier gepostet wurden, Geoleitfaden, Link zu Selmas LinkedIn und dergleichen. Kerstin, da stellst du bestimmt die Links zusammen, hast schon gesammelt und schicken wir euch dann später auch alles zu, wenn die Aufzeichnung hier fertig ist. Ich würde noch einmal gerne auf einen Satz zurückkommen, den hast du vorhin genannt, einfach um das nochmal kurz da nochmal reinzugehen. Du hast gesagt, es würde dich nicht wundern, wenn Mitarbeitende KI bewusst oder unbewusst sabotieren. Nicht aus Technikangst, sondern aus Selbstschutz. Das habe ich mir vorhin nochmal kurz aufgeschrieben. Magst du das vielleicht nochmal so kurz ein bisschen erläutern? Was steckt da genau hinter?
Also wir haben einerseits die KI, die gewisse Jobs komplett abschafft. Und da frage ich mich dann auch als Mitarbeiter, je nachdem, sagen wir im Marketing, sagen wir in der Content Creation oder auch Blogartikel, Intranet, was auch immer, wieso soll ich so viel KI einsetzen, dass dann in ein paar Monaten meine Chefin oder mein Chef kommt und sagt, das macht jetzt nur noch die KI, dafür brauchen wir dich nicht mehr. Hm. Und das heißt, ich sage nicht mal bewusst, aber unbewusst könnte ich mir vorstellen, dass ich dafür sorge, dass ich eben nicht die KI zur Hilfe nehme, weil am Ende des Tages, je mehr Aufgaben die KI übernehmen kann, desto obsoleter wird ja mein Job. Hm. Das meinte ich auch mit Selbstsabotage. Und das Zweite ist eben, also ich finde das schon sehr, sehr krass. Wir haben Produktivitätsgewinn, Zeiteinsparung, Kosten, die gesenkt werden, Umsatz, der gesteigert wird dank KI. Aber ich als Mitarbeitende, wie profitiere ich genau? Kriege ich einen Bonus? Kriege ich einen freien Tag? Kriege ich wahrscheinlich einfach noch mehr To-Dos? Vielleicht, ja, eben noch mehr Aufgaben, noch mehr Meetings, Also ich selbst profitiere am Ende des Tages. Also ich muss spüren, dass ich selbst, what's in it for me, profitiere. Wenn ich das langfristig nicht spüre, habe ich diese innerliche Kündigung, leidet meine Performance und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich eben dann aktiv diese KI-Transformation im Unternehmen sabotiere. Das war so mein Gedanke dahinter.
Spannender Gedanke, den du noch aufgreifst, weil die Produktivitätsgewinne, die allermeisten, kommen wahrscheinlich oben an Unternehmensebene an. Aber, also im Sinne von gesteigerten Umsatz vielleicht, Kostenersparnissen. Aber was der Einzelne am Ende des Tages davon hat, bleibt natürlich dann fraglich, außer vielleicht einem KI-beschleunigten Burnout. Ja, das ist immer ein interessanter Aspekt dabei, ja.
Weißt du, ich vergleiche es gern mit der Situation, ich habe das mal einen LinkedIn-Post gesehen von einer Person, die, es war vielleicht so 21, so auf der Höhe der Pandemie aus dem Gesundheitsbereich, die hat ein Bild gepostet auf LinkedIn mit einer Schokolade, da stand drauf irgendwie, vielen Dank für deinen Einsatz. Und das war irgendwie zu Weihnachten, das war quasi das Goodie für alle die Pflegekräfte, die über die Feiertage gearbeitet haben. Ein Stück Schokolade. Weißt du, so kommt's mir vor. Ich meine, was willst du mit einer Stück Schokolade? Du möchtest einen Bonus, du möchtest einen freien Tag, du möchtest echte Wertschätzung haben. Und da habe ich einfach Sorgen, weil Unternehmen bis heute sehr viel Mühe haben, ihren Mitarbeitenden gegenüber Wertschätzung zu zeigen und nicht nur ein Danke, weil mit dem kannst du auch deine Miete nicht zahlen, sondern wirklich etwas, was den Menschen hilft.
Ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wir sind auch gerade ganz gut in der Zeit. Deshalb vielen, vielen Dank, liebe Selma, dass du hier die Einblicke geteilt hast. Sehr, sehr interessant. Wir haben, wie gesagt, alle Ressourcen für euch aufgeschrieben und sobald auch die Aufzeichnung hier fertig ist, schickt man natürlich alles raus. Wie gesagt, wer sich für LinkedIn Reichweite verkaufen über LinkedIn Personal Branding interessiert, seid ihr bei Selma sehr gut aufgehoben. Kurz, wie es weitergeht. Wir machen jetzt eine etwas längere Pause. Bis 10 vor, knapp 20 Minuten. Das heißt, ihr kann mir jetzt mal ein bisschen länger durchschnaufen und dann gehen wir in die letzte Runde. Dann haben wir die Fidan nochmal mit dabei. Das wird auch nochmal spannend. Fidan wird die Stimme der Dienstleisterin Dienstleister sein. Sie bildet der virtuelle Assistentinnen aus und Assistenten. Ich glaube, sie arbeitet aber fast ausschließlich mit Frauen. Und sie hat auch eine kleine Umfrage gemacht und wird auch mal so ein kleines Stimmungsbild mitgeben. Und da kann ich auch schon mal so viel sagen. Ich habe ja schon mal die Ergebnisse gesehen. Das wird nochmal spannend.
Das war Part 2 und in der nächsten Podcast-Episode erwartet dich dann der letzte der drei Parts und zwar mit Fidan. Fidan hat eine kleine Umfrage an ihrer Zielgruppe durchgeführt, Dienstleisterin, virtuelle Assistentinnen und auch da wird es nochmal richtig spannend. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.